Geschichten des Glaubens. Die Bibel ist voll davon. Nicht nur in Hebräer 11. Aber einige davon haben wir uns, wie gesagt, in Hebräer 11 bereits angesehen und uns ermutigen lassen, ich hoffe das zumindest, ebenfalls diesem großen und treuen Gott auch unser Leben anzuvertrauen. Weiter zu sehen als das, was wir vor Augen haben, um die Ecke zu schauen. So diese beiden Dinge haben Rudi uns ja mit aufs Herz gelegt in seinen letzten Predigten. Geschichten des Glaubens, die Kirchengeschichte ist voll davon. Und ich ermutige einen jeden von uns, Lebensbilder, Biografien von einigen dieser Frauen und Männer zu lesen. Ihr werdet mit Sicherheit für euren eigenen persönlichen Glauben profitieren. Geschichten des Glaubens. Unsere heutige Zeit ist voll davon. Weltweit kommen Menschen zum lebendigen Glauben und halten daran fest, auch gerade jetzt in diesem Augenblick. Auch eure Geschichte des Glaubens ist ein Teil davon und lohnt sich, erzählt zu werden. Es mag sein, dass wir uns hier an dieser Stelle wiederholen, aber ich mache Mut. Ladet euch gegenseitig ein, ladet Leute aus der Gemeinde ein, die ihr noch nicht kennt. Wir haben in den letzten ein, zwei Jahren wieder so viele neue Leute in die Gemeinde hineinbekommen, die ihr mit Sicherheit noch nicht kennengelernt habt. Ladet sie ein und wenn ihr nicht wisst, was ihr erzählen sollt, weil ihr euch ja noch gar nicht kennt, erzählt euch die Geschichten des Glaubens. Erzählt euch, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Erzählt euch, wie ihr Gott in eurem Alltag erfahrt. Wir halten damit viel zu oft hinterm Berg, weil wir denken, ach, das interessiert doch nicht. Nein, Geschichten des Glaubens, egal ob es biblische Geschichten sind oder die eigene Geschichte des Glaubens, sind so wertvoll, anderen auf diesen treuen und gnädigen Gott hinzuweisen, der heute genauso da ist, liebt, rettet, seine Gnade, seine Vergebung anbietet. Das wollen wir weiter sagen. Wir werden auch heute Morgen einen Abschnitt aus Hebräer 11 betrachten, und zwar die letzten 9 Verse. Keine Angst, wir sind damit noch nicht am Ende des Kapitel 11. Wir werden dann wieder zurückspringen in den nächsten Wochen. Aber dieser letzte Abschnitt, der passt ganz gut zu unserem heutigen Thema, das Alexander ja schon angeführt hat. Und dabei wollen wir versuchen, wenn wir diesen Text gleich lesen, zeitgleich unseren Blick auf den Glauben unserer verfolgten Geschwister weltweit zu lenken. Sie stehen im selben geistlichen Kampf wie wir, aber sie stehen an vorderster Front mit völlig anderen Herausforderungen als denen wir in unserem Alltag hier in Deutschland ausgesetzt sind. Wir wollen für sie beten. Dazu wollen wir uns heute nachher noch nach dem Livestream Zeit nehmen, aber auch von ihrem Glauben, von ihrem Standhalten in aller Bedrängnis lernen. Und ich habe mein Thema heute mal so überschrieben, die verfolgte Gemeinde, was wir von ihrem Glauben lernen können. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Hebräer 11, die Verse 32 bis 40. Und was soll ich sonst noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verschlossen, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Das ist Gottes Wort für heute Morgen. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Was wir oft vergessen und oft ausblenden: die Gemeinde Jesu war von jeher eine verfolgte Gemeinde. Da brauchen wir nur in die Apostelgeschichte zu schauen und dann eben auch die Briefe von Paulus und Petrus zum Beispiel uns anzuschauen. Verfolgung ist den Nachfolgern Jesu verheißen. Es ist fast so etwas wie ein Privileg. Und schaut euch diesen Vers einmal an aus Philipper 1, Vers 29. Ich hoffe, wir können ihn hier lesen. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Also Paulus schreibt das hier schon fast wie eine Art Vorrecht. Und wir sind so dankbar, dass wir möglichst nicht für ihn und mit ihm zu leiden haben. Und wie gesagt, es geht gar nicht darum, Leiden zu suchen. Also ich hoffe, dass ich heute da an dieser Stelle nicht missverstanden werde. Aber dass wir uns bewusst machen, das ist der eigentliche Normalfall. Wenn das nämlich zutrifft, dann sind wir nicht sehr privilegiert. Denn wir leben im Grunde genommen in einer Ausnahmesituation. Das, was wir erfahren, ist nicht der Normalzustand. Es ist eine Ausnahme, für die wir Gott dankbar sein können, die wir nutzen sollen, um das Evangelium weiterzugeben, weil wir eben nicht unter diesem Druck, unter dieser Verfolgung stehen, wie viele Menschen auf dieser Erde. Aber ich glaube, wir müssen uns das immer wieder neu in Erinnerung rufen. Das, was wir erleben, ist nicht normal. Es ist die Ausnahme. Denn ganz anders geht es unseren Geschwistern weltweit. Und Algerien und Pakistan, von denen wir heute etwas hören werden, sind ja nicht die einzigen Länder, wo Verfolgung stattfindet. Es ist eine kleine Auswahl. Open Doors, die Organisation, die diesen Menschen hilft, sucht sich Jahr für diesen besonderen Sonntag immer ein, zwei Länder aus, um einfach im Laufe der Zeit den Geschwistern hier in der westlichen Welt eben eine Art Überblick zu geben. Aber ihr könnt hinten auf der Stellwand einmal den Weltverfolgungsindex anschauen und einfach mal die Länder anschauen, wo eben in besonderer Weise unsere Geschwister unter ganz besonderem Druck stehen. Sie erleben, also diese Geschwister erleben im Grunde genommen nichts anderes, was die ersten Christen erlebten. Anfeindung, Ausgrenzung, Verfolgung bis hin zum Tod. Wir haben gerade den Text gehört vor Kapitel 11. Und da wird das ja etwas beschrieben, wo der Hebräerbriefschreiber seinen Empfängern deutlich macht: denkt doch nochmal nach. Selbst als euer Besitz beschlagnahmt worden ist, wahrscheinlich ohne Berechtigung, ihr habt es mit Freuden angenommen. Und da, wo andere ins Gefängnis gingen, habt ihr an ihrer Seite gestanden. Ihr habt mitgelitten. Also auch den Empfängern dieses Briefes war das nicht unbekannt. Das war nicht etwas, wovon schreibt er hier? Sie lebten darin, sie hatten das erfahren. Was es bedeutet, wenn wir Christen werden, dann werden wir verfolgt. Unter anderem auch von den eigenen Landsleuten, den Juden. Auch das ist ja in der Apostelgeschichte sehr deutlich beschrieben. Aber diese verfolgten Geschwister erleben noch etwas, was sie mit den ersten Christen verbindet. nämlich die Realität eines gegenwärtigen Gottes, dem sie vertrauen. Und manchmal geht es mir so, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, manchmal denke ich so, ja, wir glauben an Jesus, wir kommen zum Gottesdienst und singen diese Lieder und wir lesen die Bibel und natürlich, das ist wahr, das glauben wir. Aber wo werden wir im Alltag mit dieser Realität konfrontiert? Wo sind wir sensibel? Wo sind unsere inneren Augen glaubensmäßig geöffnet, sensibilisiert für die Realität Gottes in unserem Alltag? Warum erzählen wir so wenig von dem, was wir mit Jesus erleben? Vielleicht zum Teil auch deshalb, weil wir wirklich manchmal am Überlegen sind, was könnte ich denn außer meinem Bekehrungserlebnis noch erzählen? Diese Geschwister in diesen Ländern, die brauchen nicht lange zu überlegen, um über die Treue Gottes Zeugnis abzulegen, aber natürlich auch zu klagen, da wo sie mit dramatischem Leid konfrontiert worden sind. Wo Kinder mit ansehen müssen, dass ihre Väter erschossen werden. Wo die Frauen vergewaltigt werden, weil sie Christen sind. Open Doors gibt unter anderem so eine Gebetsbroschüre raus, ein Gebet pro Tag. Ich denke, viele kennen das, sehr zu empfehlen. Und da werden jeden Tag im Grunde genommen diese Art der Ungerechtigkeit, die diese Menschen heute erleben, kurz notiert als Gebetsanliegen. Ein Mädchen, 2 Jahre, ist von einem Ehepaar adoptiert worden. Das Gericht hat das jetzt rückgängig gemacht, das Kind wieder aus der Familie geholt, weil sie Christen sind muslimischen Herkunft. Das war die Begründung. Da werden Menschen, wenn sie sich outen, Jesus Christus anzuerkennen, ihm nachzufolgen, aus ihrer Familie geworfen. Wenn es eine Mutter ist, schmeißt der Mann sie unter Umständen raus, die Kinder bleiben bei ihm und sie muss gucken, wie sie zurechtkommt. Geschäftsleute, die Christen sind, werden verleumdet, unter falschen Anschuldigungen angeschwärzt, bei den Behörden, bei der Polizei, verlieren ihr Geschäft. Andere bekommen gar keinen Job, weil sie Christen sind. Also wir kennen, glaube ich, auch eine ganze Menge Ungerechtigkeiten bei uns. Das glaube ich schon, auch in Bezug mit Behörden und so. Ich glaube, wir könnten da auch manche Dinge aufzählen, die uns spanisch vorkommen, die wir ungerecht empfinden. Aber ich glaube, wir müssen auch immer wieder lernen, das ein bisschen zu gewichten und uns mal ein wenig mit hineinnehmen lassen in die Situation der Geschwister dort. Wir sind im Moment genervt vom Maskentragen. Kann ich gut verstehen. Und es gehen Menschen wieder auf die Straße, weil sie einfach es unverschämt finden, von der Regierung unsere Grundrechte einfach so einzuschränken. Die Menschen, für die wir heute beten wollen, die haben ganz andere Sorgen. Wenn man ihnen sagen würde, ihr dürft Gottesdienst feiern, ein kleines Problem gibt es dabei, ihr müsst Maske tragen. Die würden jubeln. Die wären so dankbar. Und Grundrechtseinschränkungen, was ist das? Die Grundrechte sind für diese Menschen längst abgeschafft. Die gibt es überhaupt nicht. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Da gibt es nicht Möglichkeiten, eine Demo anzukündigen bei den Behörden. Wir würden gerne für das und das Recht auf die Straße gehen. Dann kann man auch gleich an die Gefängnistür klopfen und sagen, hier bin ich, hab den Zimmer frei. Also was ich damit sagen will, ich will gar nicht dagegen argumentieren, dass man hier in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht auch Dinge der Regierung, Maßnahmen der Regierung hinterfragen kann. Darum geht es mir gar nicht. Nur mir ist es heute Morgen wichtig, einmal unsere Klagen, unsere Frustration, all das, was uns so ärgert und so beschwerlich erscheint, das einmal in Relation zu setzen mit Menschen, die verfolgt werden in so vielen Ländern auf dieser Erde. Menschen, die verhungern, die in der Corona-Situation jetzt nicht versorgt werden, allein aus dem einfachen Grund, weil sie Christen sind. Und Gott sei Dank gibt es dann andere wiederum, Organisationen wie Open Doors oder eben Christen dort in der Region, wo diese Menschen leben, die sich dann um diese Menschen kümmern, so gut es geht. Aber wir haben es an dieser Stelle wirklich so gut. Und Gott ist der Gleiche. Aber ich glaube, diese Menschen dort, die, weil sie vielleicht auch weniger an Auswahl haben, weniger an Versuchungen, denen wir so stark ausgesetzt sind, sie haben eine ganz andere Prioritätenliste für ihr Leben und sind für jedes Eingreifen Gottes, und sei es in unseren Augen noch so klein, unendlich dankbar. Sie sind dankbar für Gemeinden wie wir, wenn wir für sie beten. Auch das liest man immer wieder in diesen Berichten, wenn sie dann so gespiegelt bekommen, dass es eben bestimmte Veranstaltungen in Deutschland gibt, wo sich Christen versammeln, um für diese Menschen einzustehen, dass sie das kaum glauben können und dass sie das so ermutigt, dass sie mit uns auf dieser Ebene verbunden sind. Also auch sie sind Menschen, unsere verfolgten Geschwister, die definitiv gelernt haben oder gezwungenermaßen lernen müssen, weiterzusehen und Gottes Verheißungen auch für ihr Leben zu vertrauen. Und jetzt starten wir mal in unseren Text. Die ersten Texte, Gottes Wirksamkeit in Schwachheit, so habe ich das mal überschrieben. Der Schreiber des Hebräerbriefes macht ja deutlich, er könne im Grunde genommen die Liste der Glaubenszeugen fortsetzen mit weiteren Geschichten des Glaubens. Er kann sich aber aus Zeitgründen einfach nur auf eine geringe, kleine Auswahl beschränken. Aber er sagt, es sind noch viel mehr. Und er nennt dann noch mal kurz welche. Gideon, Barak, Jephtha, Simson, David, Samuel. Und wie gesagt, er könnte noch wesentlich mehr Personen nennen. Worauf er allerdings noch aufmerksam macht, wenn auch nur ausschnittsweise, ist ihre Beziehung zu den bereits erwähnten Personen, von denen wir schon gehört haben. Abraham, Mose, Abel und so weiter. Nämlich ihre Beziehung, sie handelten im Glauben an einen großen Gott. Und jetzt müsste man sich die Zeit nehmen, das müsst ihr zu Hause machen, die Geschichten dieser erwähnten Leute nochmal in Ruhe nachlesen. Hier werden ja nur kurz die Namen erwähnt und dann werden einige Aussagen getroffen, was diese Menschen und auch Menschen, die hier nicht erwähnt worden sind, was sie gemacht haben aufgrund ihres Glaubens. Feindliche Heere gestoppt oder in die Flucht geschlagen, Feuer gelöscht, der Löwenrachen verschlossen, da könnte ich mir den Daniel vorstellen, der in die Löwengrube runter musste und er in seinem Herzen überzeugt war, dass Gott mit ihm in dieser Grube war. Und im Nachhinein sagt er ja dann auch zeugnishaft, Gott hat den Löwen den Mund zugehalten. Also all diese Menschen, die hier noch einmal kurz aufgelistet werden, stehen auch in dieser Glaubenstradition, dass sie die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie daran festgehalten haben. Sie haben in Gottes Reich investiert. Sie haben sich für seine Sache eingesetzt, obwohl auch sie mit Schwachheit und Sünde behaftete Menschen waren, wie auch die, die wir schon uns näher angeschaut haben, Abraham, Mose und andere mehr. Gott selbst hat sich zu ihnen gestellt und wirkte Großes durch sie oder auch für sie. Aber der Ausschlag gab ihr Glaube, der Glaube an einen großen Gott und seine Verheißungen. Und in genau dieser Linie stehen auch die Christen heute. Ganz egal, was ihre Lebensherausforderungen sind, was deine sind, was die der Geschwister sind, die jetzt eben unter ganz anderen lebensbedrohlichen Situationen leben müssen. Wir alle dürfen einen Gott erfahren, der sich in der Schwachheit der Menschen als stark und souverän erweist. Gerade dadurch verherrlicht sich Gott. In unserer Schwachheit, in unserem Zugeben, dass wir mit unserem Latein am Ende sind, dort einzugreifen, da wo wir ihm die Kontrolle über unser Leben abgeben. Paulus hat das ja auch erfahren. Aber ich glaube, das gilt auch für dich und für mich und auch für unsere Geschwister weltweit. Wenn Jesus zu einem jeden von uns spricht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Das sagt Jesus auch heute noch zu dir und zu mir. Ein zweiter Abschnitt ist überschrieben mit Leidensbereitschaft, die Verse 35b und 38. Ist euch vielleicht in eurem Text aufgefallen, in Vers 35, mitten im Text, kippt die Thematik. Also vorher wird beschrieben, was diese Menschen alles erlebt haben, wie Gott eingegriffen hat. Ja? Bis dahin zu der Aussage, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Dann kommt in meiner Bibel zumindest ein Semikolon. Und dann heißt es, andere aber wurden gefoltert. Also bis hierhin wurden die positiven Dinge aufgelistet, über die man dann gerne Zeugnis abgibt. Ihr glaubt gar nicht, was ich mit Gott erlebt habe. Und dann fängt ein Daniel zu erzählen mit der Löwengrube oder ein Jephtha oder ein Gideon oder was auch immer. Bisher haben wir den Hebräerbriefschreiber bei diesen Glaubenszeugen ja so erlebt, ich habe das mal erwähnt, so ein bisschen geschönte Biografie. Ne? Aber jetzt sagt er, nee, die haben nicht alle so super tolle Dinge mit Gott erlebt. Da gab es andere, die haben den gleichen Glauben gehabt, an Gott treu festgehalten. Und sie wurden gefoltert. Folter bis zum Tod. Statt eine Freiheit zu erlangen, die ihnen vielleicht angeboten wird, und das gibt's heutzutage auch, im islamischen Kontext, wenn man Christ geworden ist als Muslim, ist es kein Problem. Man kann widerrufen und zum Islam zurückkehren. Die Möglichkeit besteht. Und man kann sich dadurch vom Gefängnis freikaufen, vielleicht vor der Beschlagnahme seiner Besitztümer oder die Schwierigkeiten, die man sich mit seiner eigenen Familie einhandelt, die einen eben dann ausgrenzt und aussperrt. Du musst nur widerrufen. Und dann hast du deine Freiheit wieder. Und was lesen wir hier in unserem Text? Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Diese Menschen haben weitergesehen in einer dramatischen, existenziell lebensbedrohlichen Situation. Geschwister, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Ich kann nur auf Gottes Gnade, auf sein Erbarmen, auf seine Hilfe in dem Moment rechnen und vertrauen, wenn ich in so einer Situation ankommen sollte. Es wird ja, der Satan gebraucht diese Menschen ja in so einer perfiden Art und Weise. Da werden die Familienmitglieder, die eigenen Kinder oder die Enkelkinder als Erpressungsmasse missbraucht, damit man selber den Glauben leugnet. Was macht man dann, wenn angedroht wird, die Enkel werden den eigenen Kindern weggenommen? Was macht man dann? Denkt man dann, was ist jetzt die richtige Art und Weise zu reagieren? Wie kann ich helfen? Also ich will das jetzt nicht weiter austhematisieren. Ich möchte euch nur ein Gefühl dafür geben, dass das nicht so einfach ist, in welchen Lebensumständen diese Menschen heutzutage leben, unsere verfolgten Geschwister, und welche Entscheidungen sie teilweise zu treffen haben. Und ich bin davon überzeugt, dass eine ganze Reihe von denen genau diese Entscheidung treffen wie hier. Sie sehen weiter. Sie sehen Entscheidenderes, Besseres, wenn sie Jesus treu bleiben. Und nicht nur die paar Jahre zusätzliches Leben noch zurücknehmen und sich von Jesus absagen. Sie hatten eine bessere Form der Freiheit im Blick. Aber ich glaube, hier spielt noch etwas anderes eine Rolle. Sie haben nämlich eine innere Freiheit erlebt, die ihnen keiner nehmen kann. Und die ihnen gerade diese Kraft und diesen Aufblick auf Jesus schenkt, um dieser Versuchung zu widerstehen. Und das wünsche ich uns, dass wir diese innere Freiheit erleben und leben. Ganz egal, was für Formen von Bedrängnis auch auf uns noch zukommen mögen. Es geht weiter in unserem Text, da ist von Erduldung von Spott und Misshandlungen die Rede. Gefangennahme bis hin zum Tod oder Ausgrenzung, verbunden mit einem Leben in Armut, heimatlos. Damals, heute das gleiche Bild. Ich glaube, das ist eine sehr gute Beschreibung der Lebenssituation unserer verfolgten Geschwister in der heutigen Zeit, im Jahr 2020. Genau das erleben sie. Die laufen vielleicht nicht in Schafsfellen durch die Gegend, aber sie sind ausgestoßen von ihrer Familie, heimatlos. Und gerade im orientalischen Kontext ist das so ein hoher Wert, im Kontext einer Familie zu sein, geschützt zu sein, sicher zu sein, versorgt zu sein. Was machte diese Geschwister damals wie heute so leidensbereit? Sie glaubten bzw. glauben an den gleichen Gott, der sich ihnen in Jesus offenbarte. Sie leiden, obwohl sie entweder nur punktuell oder überhaupt nicht Gottes Verheißung erlangten. Vers 39 wird das nochmal beschrieben. Manche haben ja zum Teil zumindest Verheißung Gottes erlangt. Abraham hat zumindest erleben dürfen mit seiner Frau, dass sie tatsächlich ein eigenes Kind bekommen haben. Aber von anderen heißt es, sie haben die Verheißung nicht erlangt. Das muss ja nicht eine punktuelle Verheißung für ihr Leben bedeuten, sondern grundsätzlich Dinge, die Gott ihnen vor Augen gestellt hat. Und hielten bzw. halten dennoch im Glauben an Jesus fest. Was ist ihr Geheimnis? Ich glaube, für unsere Glaubensgeschwister in der Verfolgung gilt eins ganz sicher: ihr Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Er, Jesus, hat all das auf sich genommen, was hier beschrieben wird. Jesus ist diesen Weg gegangen. Nachzulesen in den Evangelien und auch an anderen Texten. Paulus greift das ja auch immer wieder in seinen Briefen auf. Er hat das auf sich genommen für uns, aber eben auch für die Menschen, die heute weltweit verfolgt werden. Er ist ihnen vorangegangen und sie folgen ihm nach. Er ist es, der ihnen ihre innere Freiheit geschenkt hat, die ihnen niemand nehmen kann. Sie schauen auf Jesus, der für sie gelitten hat Und sie haben sich entschieden, bereit zu sein, mit ihm und für ihn zu leiden. Notfalls bis in den Tod. Weil auch der Tod letztendlich für sie den Schrecken verloren hat, weil ihr Herr ihn ja besiegt hat. Sie folgen ja nicht einem toten Herrn nach. Sie leben mit dem Auferstandenen, genauso das, was wir ja auch hier proklamieren und für uns, uns gegenseitig bezeugen. Jesus ist diesen Weg gegangen. Er hat Verachtung, Spott, Missverständnisse ohne Ende auf sich genommen, ist zu Unrecht verurteilt worden, ohne richtigen Gerichtsbeschluss. Er ist ausgepeitscht worden. Er war ein Stück weit heimatlos, spätestens da, wo Gott sich von ihm am Kreuz getrennt hat. Und er ausrief, aber warum hast du mich verlassen? All das, was die Menschen heute erleben und was hier im Hebräerbrief thematisiert wird, hat Jesus erlebt, unser Herr. Und deshalb wissen sie, er steht uns darin zur Seite. Und ich glaube, es sind Bibeltexte wie diese hier, die sie darin ermutigen und aufrichten und trösten. Habe ich mal zwei mitgebracht aus Hebräer 2,18. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Sie haben einen hohen Priester, der sie versteht, bis ins Tiefste hinein. Und dann eine zweite Stelle aus dem 2. Korinther Brief 1,5. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Wie kann man eine Frau trösten, die gerade miterleben musste, dass ihr Mann vor ihren Augen erschossen worden ist? Wie kann man Eltern trösten, die miterlebt haben, wie ihre noch gar nicht erwachsene Tochter von Soldaten vergewaltigt worden ist? Wie die Kinder verschleppt werden? Wie kann man diese Menschen trösten? Wir kommen da so schnell an unsere Grenzen. Aber sie wissen, Christus kann und Christus wird. Schaut euch mal Vers 38 an. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Habt ihr dieses Glaubenszeugnis gerade verstanden? Was für ein Zeugnis Gott diesen Menschen ausstellt. Diese Welt hat diese Menschen nicht verdient. Sie sind zu besonders für diese Welt. Sie sind von der Welt verachtet, verstoßen, aber von Gott zutiefst geehrt. Und auch hier sehen wir deutliche Parallelen zu Jesus, der bereit war, für uns bis ans Kreuz, bis in den Tod zu gehen. Aber deshalb hat Gott ihm auch den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Und eines Tages wird sich jedes Knie vor diesem Jesus beugen und seinen Namen verehren in alle Ewigkeit. Mit diesen Menschen, mit diesen Geschwistern sind wir in eine Leidens- und Herrlichkeitsgemeinschaft hineingestellt, die Verse 39 bis 40. Schließe diesen Text nochmal in einer anderen Übersetzung, in der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Er schreibt ja hier zu den Empfängern des Hebräerbriefes, um ihnen ja in dem ganzen Brief, Mut zu machen, an Jesus festzuhalten, nicht wieder zurück zum Judentum zu kehren. Aber ich glaube, wir können dieses zusammen mit uns auch auf uns heute beziehen, weil der Erlösungsplan Gottes ist ja noch nicht abgeschlossen, auch noch nicht mit dir und mir, sondern wir warten ja noch auf die Verherrlichung. Wir sind noch in der Heiligungsphase, ja, durch die wir durch müssen, wo es gilt, gegen die Sünde zu kämpfen, Gott treu zu sein, anderen Menschen das Evangelium weiterzusagen. Aber all das tun wir in dem Wissen, dass Gott für die verfolgten Geschwister und auch für uns noch etwas weitaus Besseres vorbereitet hat, als was wir hier leben. Die Geschwister in der Verfolgung, glaube ich, die lesen diese Texte mit ganz anderen Augen und mit ganz anderen Ohren, hören sie diese Texte als wir hier. Bei uns ist es eher so die Manfred-Siebald-Thematik. Wir haben uns hier gut eingerichtet und abends legen wir uns nieder und beten, dass Gott wiederkommt, aber leise jetzt noch nicht. Es ist doch nicht ganz so schlecht hier. Wir haben es doch ganz gut. Und da gibt es noch so manches, auf das wir uns freuen und was wir gerne noch erleben würden. Und das ist alles, denke ich, auch in Ordnung. Rudi hat ja, glaube ich, letzte Woche uns da versucht, diese Gratwanderung deutlich zu machen. Auf der einen Seite zu genießen das, was Gott uns gibt und auch dankbar zu sein, dass wir eben nicht diese Verfolgungssituation erleben müssen zurzeit. Es mag sich ja noch ändern. Aber dass wir nicht darin unsere Freude, unser Glück festmachen, sondern an dem Geber, an unserem Herrn. Und ich glaube, die Geschwister dort in der Verfolgung, ich glaube, die lesen das ganz anders und die leben in einer ganz anderen Ewigkeitsperspektive, Ewigkeitserwartung, als wie wir heute hier. Die endgültige Erfüllung seiner Verheißung in Christus steht noch aus, auf den Tag, an dem er, unser Herr, Retter und König, wiederkommen wird. Dann wird der Schlussstrich gezogen. Und genauso wie unsere verfolgten Geschwister leben auch wir noch in dieser Zwischenzeit, der Zeit der Gnade einerseits, aber auch der Zeit der Verfolgung andererseits. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir uns an die Seite unserer verfolgten Geschwister stellen. Wir können das auf vielfache Art und Weise machen, vor allen Dingen, indem wir für sie treu beten. Open Doors, die Organisation, die ich euch gerne da ans Herz legen möchte, gibt auch immer wieder Petitionen heraus oder Möglichkeiten mit Schreibaktionen, Menschen zum Beispiel im Gefängnis zu unterstützen, zu signalisieren, dass Menschen im Westen an sie denken, für sie beten. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten. Man kann Open Doors natürlich auch mit Finanzen unterstützen und wir haben ja letzte Woche deutlich gemacht, dass das Geld, was ihr heute gerne in unsere Kollektenboxen einwerft, dass wir das eben an Open Doors weiterleiten wollen und viele andere können auch gerne das überweisen über die Bank bis nächste Woche einschließlich, also praktisch bis nächsten Sonntag könnt ihr das noch tun mit dem Vermerk Open Doors, dass eben auch wir auf finanzielle Art und Weise auch die Arbeit unterstützen können, damit eben noch vielen Menschen, unserer verfolgten Geschwister zumindest punktuell auch geholfen werden kann durch verschiedene Art und Weise. Also wir sind aufgefordert, uns an ihre Seite zu stellen, das ist das eine. Aber ich glaube, was mein Punkt heute ist, wir sollten von ihrem Glauben und von ihrer Leidensbereitschaft für Christus lernen. Denn wir gehören zu einem Volk. Wir sind alle ein Leib. Und Paulus hat das mal so schön formuliert, wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Dann sollten wir uns nicht auf unserer relativ guten und sicheren und schönen Art des Christseins ausruhen, sondern immer wieder neu auch bedenken. Es gibt andere, die in ganz anderen Umständen leben. Und eins eint uns ja auch. Wir werden gemeinsam, und das macht unser Schlusstext hier deutlich, wir werden gemeinsam mit ihnen, mit und durch Jesus eines Tages verherrlicht werden. Ich möchte zum Abschluss noch einen Text aus dem Römerbrief lesen, der uns das auch noch einmal vor Augen stellt. Römer 8, die Verse 17 bis 25. Wer eine Bibel dabei hat, kann er gerne noch mit aufschlagen. Ich lese mal ab Vers 16. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessentwegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und das ist der Ausruf für die Geschwister dort in ihrer herausfordernden Situation, aber genauso auch für uns, dran zu bleiben und Jesus zu vertrauen. Unsere Geschwister in der Verfolgung haben uns was zu erzählen. Ihre Geschichten des Glaubens sind für uns genauso bedeutsam wie die der vielen Glaubenszeugen der Vergangenheit, die Wolke der Zeugen, die der Hebräerbriefschreiber in unserem Anschlusstext, Kapitel 12, nennt. Sie alle begleiten uns und weisen uns immer wieder auf den hin, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, unser Herr Jesus. Wir haben mit einem Text angefangen, den Alexander vorgelesen hat aus Hebräer 10, die an unser Kapitel Hebräer 11 andocken. Aber Kapitel 11 endet nicht bei Vers 40. Kapitel 11 vielleicht schon, aber nicht der Text. Der Text geht weiter. Und mit den nächsten drei Versen aus Hebräer 12 möchte ich schließen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das ist Ermutigung pur. Das ist das, was uns hilft, egal ob wir mit relativ leichten Herausforderungen zu kämpfen haben, mit Versuchungen aller Orten oder ob wir wirklich existenziell herausgefordert sind, wie unsere Geschwister weltweit. Auf Jesus schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, auf den, der uns Leben geschenkt hat und unser geistliches Leben auf jeden Fall erhalten wird, auch wenn unser menschliches Leben, unser biologisches Leben von anderen Menschen genommen wird. Das ist dann letztendlich nicht das Entscheidende, sondern wir warten zusammen auf die Verherrlichung eines Tages bei ihm. Amen.